Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Er wird auch die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts genannt, an dem 40 Staaten beteiligt waren und rund 17 Millionen Menschen das Leben forderte. Domradio-Thema schaut heute auf die Ursachen dieses dahin umfassendsten Krieges der Geschichte und versucht auch natürlich den religiösen Aspekt zu ergründen. Inwiefern haben die Kirchen die Kriegsentwicklung mit vorangetrieben? Und welche Rolle spielten dabei die Katholiken im Deutschen Reich, die ja noch wenige Jahre zuvor als wenig vaterländisch gesinnt galten? Dieses und mehr in den kommenden zwei Stunden. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns zuhören. Mein Name ist Stefan Bauer. Herzlich willkommen. Domradio, das Thema zum Ersten Weltkrieg. Am Anfang dieses Ersten Weltkrieges, da steht ein Attentat, nämlich das auf den österreichischen Thronnachfolger. Er wird in Sarajevo von einem serbischen Fanatiker erschossen. Benedikt Kaiser schildert die Ereignisse des 28. Juli 1914.
Majestät, was ist euch?
Es ist nichts.
Ein Mann stirbt bei einem Anschlag. Es ist der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand. Das Attentat von Sarajevo markiert den Ausgangspunkt für die Juli-Krise 1914, an deren Ende der Erste Weltkrieg steht. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg, das Deutsche Reich, Russland, Frankreich und Großbritannien ziehen in den Krieg gegen Deutschland. Ab August 1914 brennt Europa, der Erste Weltkrieg. In 4 Jahren werden 10 Millionen Soldaten sterben, 20 Millionen verwundet aus dem Krieg zurückkehren. Der 28. Juli ist ein Sonntag, als der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand die bosnische Stadt Sarajevo mit seiner Gattin Sophie Čotek, der Herzogin von Hohenberg, besucht. Franz Ferdinand ist der Neffe von Franz Josef, dem Kaiser der österreich-ungarischen Monarchie und Thronfolger. Es ist ein Staatsbesuch in einer angespannten Zeit. Der Balkan hatte bereits in den beiden Jahren zuvor zwei Kriege erlebt. Nationalisten aus Bosnien und Serbien wollen die Unabhängigkeit von der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. Immer wieder kommt es zu Kampfhandlungen und terroristischen Aktionen. Trotz Warnungen im Vorfeld macht sich Franz Ferdinand auf den Weg nach Sarajevo. Er will dem Abschluss eines Manövers in Bosnien beiwohnen. Mit einem offenen Wagen in einer Kolonne aus 6 Autos bewegt er sich mit seiner Gattin durch die Straßen Sarajevos. Die Route verläuft mitten durch die Stadt, hin zum Rathaus. Den Straßenrand säumen Passanten, die meisten jubeln dem Thronfolger zu. Die Ankunft war vorher minutengenau vorbereitet worden. Inmitten der Menge sind 6 fanatische serbische Nationalisten untergetaucht. Ihr Ziel? Die Ermordung Franz Ferdinands. An verschiedenen Stellen der Route durch die Stadt haben sie sich verteilt. Es ist 10:10, als die Kolonne auf dem Appelkai unterwegs ist. Einer der Attentäter wirft einen Sprengsatz auf den Wagen Franz Ferdinands. Die Granate prallt von dem Arm des Thronfolgers ab. Sie landet auf der Straße und detoniert. Der Wagen mit Ferdinand beschleunigt. Die Insassen eines nachfolgenden Wagens und Dutzende Passanten werden verletzt. Franz Ferdinand bleibt unverletzt. Er setzt seinen Weg zum Rathaus fort. Der Besuch findet wie geplant statt. Der Anschlag auf das Leben des Erzherzogs ist gescheitert. Nach dem Besuch des Rathauses von Sarajevo betritt Franz Ferdinand erneut den Wagen. Um 10.45 Uhr kommt die Kolonne unplanmäßig vor dem Kaffeehaus Kroatia zum Stillstand. Der Wagen muss gewendet werden. Der ortsunkundige Fahrer der Limousine hat sich verfahren. Im Kaffeehaus befindet sich der 19-jährige Gymnasiast Gavrilo Princip. Er ist einer der Attentäter, die kurz zuvor noch gescheitert waren. Princip erkennt die Chance, doch noch an den Thronfolger heranzukommen. Er zückt eine Pistole und schießt. Das Projektil durchschlägt die Fahrzeugwand und trifft Sophie Čotek tödlich. Franz Ferdinand dreht sich zu seiner getroffenen Gattin um.
So falsch, stirb nicht, bleib am Leben für unsere Kinder.
Prinzip feuert erneut und trifft Franz Ferdinand in den Hals. Seine Halsvene zerreißt und seine Luftröhre wird verletzt. Der ihn im Wagen begleitende Graf Franz von Harrach dreht sich zu Franz Ferdinand um.
Majestät, was ist euch?
Es ist nichts.
Wenig später stirbt Franz Ferdinand.
Das Attentat von Sarajevo, es war der Auslöser für den Ersten Weltkrieg, aber sicherlich nicht die Ursache. Es war ein Beitrag von Alex Foxius. Die Wurzeln für diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die liegen viel tiefer. Und damit beschäftigen wir uns hier gleich in Domradio das Thema und reden mit dem Fachmann, dem Professor für Neuere Geschichte aus Bonn, Professor Geppert. Sie hören Domradio das Thema und wir blicken auf den Ersten Weltkrieg. Und wie wir eben gehört haben, war das kriegsauslösende Ereignis das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914. Der österreichische Thronfolgeerzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin fielen diesem Anschlag zum Opfer. Wir sprechen jetzt über den Kriegsausbruch mit Professor Dominik Geppert. Er ist an der Universität Bonn Historiker für Neuere Geschichte. Und wir sind jetzt mit ihm in seinem Bonner Büro verbunden. Herr Professor Geppert, wie wurde in Wien auf die Ermordung des Thronfolgers durch serbische Nationalisten eigentlich reagiert?
Man hat ja hinterher manchmal gesagt, der Thronfolger sei unbeliebt gewesen. Es hätte eigentlich in Wien relativ wenig Trauer über das Attentat und die Ermordung des Thronfolgers gegeben. Ich glaube, diese Stimmen verdrehen im Rückblick etwas. Es hat wohl schon, das können wir aus den Quellen ersehen, doch so einen Moment der Schockstarre gegeben. Zumindest in der politischen Führung, die den Eindruck hat, hier ist etwas eingetreten, was zutiefst desorientierende Auswirkungen auf die österreichische Politik hat. Zum einen, weil etwas eingetreten ist, was man immer latent befürchtet hat, dass nämlich aus dem slawischen Minderheiten sozusagen ein Schwung ausgehen würde auf die Destabilisierung und das Zerbrechen des Vielvölkerstaates. Und zum anderen muss man sagen, der Thronfolger war die entscheidende Figur für die Zukunft Österreich-Ungarns. Der Kaiser Franz Josef war alt und im Grunde alle Kräfte, die auf eine Reform, auf den Ausbau der Zukunftsfähigkeit des Habsburgerreiches gesetzt haben, haben eben doch schon seit einiger Zeit auf den Thronfolger gesetzt. Und dadurch, dass der eliminiert war, dass der ermordet wurde, fehlt sozusagen diesen Kräften, die auf die Lebensfähigkeit Österreich-Ungarns hinarbeiteten, der Kristallisationspunkt.
Ja, dem Attentat folgte ja dann eine Staatskrise, deren Ausgang der Erste Weltkrieg war. Dem Deutschen Reich als Verbündeten Österreichs war es relativ schnell klar, dass ein Krieg kommen würde, mindestens mit Serbien, aber auch mit Russland und gegebenenfalls mit Frankreich. Ahnte man im Deutschen Reich, welcher Flächenbrand der Welt da bevorstehen würde?
Die Bemerkung, dass es der Reichsleitung klar war, dass es einen Krieg gibt, heißt ja noch nicht, dass klar war, welchen Krieg es gibt. Also die Hoffnung, möglicherweise war sogar die Hoffnung in Berlin, wenn man besonders entschieden auftritt, kann man Serbien rasch ausschalten, besser mit durch einen kurzen Militärschlag als diplomatisch, aber jedenfalls, es ging vor allen Dingen um einen österreichischen Sieg gegen Serbien. Es ist nicht so, dass der Krieg gegen Russland und dann im Gefolge Russland und Frankreich nun besonders herbeigesehnt worden wäre. Ich glaube, der Begriff des kalkulierten Risikos trifft es besser. Man war bereit, dieses Risiko einzugehen. Und nun muss man, das ist, glaube ich, eine Diskussion in der neueren Forschung, die wichtig ist, nun muss man, glaube ich, über Wien und Berlin hinaussehen, wenn man die Frage beantworten will, wieso ist es denn dann tatsächlich zu dem Krieg gekommen, der ja nicht nur Russland, sondern auch Frankreich und schließlich auch das britische Weltreich in den Krieg gegen die Mittelmächte brachte. Und da muss man, denke ich, genauer als das bisher häufig geschehen ist, auch sich anschauen, was eigentlich die Beweggründe, die Motivationslagen gewesen sind in St. Petersburg, in Paris und auch in London.
Herr Professor Geppert, zum Abschluss unseres ersten Gesprächsteils noch eine ganz einfache, schlichte Frage. Hätte der Krieg denn noch verhindert werden können?
Man hat schon den Eindruck, dass die entscheidenden Personen, und es ist ja im Grunde eine geheimdiplomatische Krise, die vielleicht 10, 15, 20 Personen als entscheidende Figuren hat, dass die überfordert waren, dass die also auch nicht das Format besaßen, um da herauszukommen mit einer tragfähigen, friedlichen Lösung. Man hat außerdem das Gefühl, dass durch die Geschwindigkeit, mit der sich das dann zugespitzt hat Ende Juli, Anfang August, auch mit der Flut von Informationen, die aus allen verschiedenen Richtungen auf die Protagonisten einprasselte, dass die Leute tatsächlich überfordert waren. Das ist sicherlich ein Punkt, den man in Rechnung zu stellen hat. Und man muss aber auch sagen, dass letztlich auf allen Seiten eine Überzeugung vorherrschte, zu sagen, es ist für uns besser, diesen Krieg zu führen, als ihn nicht zu führen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute blind in diesen Krieg gelaufen sind, sondern sie sind sehenden Auges in den Krieg hineingegangen und sie haben ihn schon aus ihrer jeweils eigenen Interessenlage heraus für sich halbwegs kühl zu begründen vermocht. Was sie natürlich nicht wussten, nicht wissen konnten, ist der Erfahrungsvorsprung, den wir Nachgeborenen haben, was das für ein Krieg werden würde. Also niemand hat damit gerechnet, dass es ein Krieg über 4 Jahre mit diesen riesigen Verlustzahlen werden würde. Die Vorstellung eines kurzen Krieges bis Weihnachten sind die Jungs wieder zurück und wir haben großartig gewonnen. Das ist wahrscheinlich unter denen, die sich auskannten, auch nicht sehr verbreitet gewesen. Also der Mythos vom kurzen Krieg ist wahrscheinlich doch ein Mythos und zumindest die deutschen Militärs und auch die führenden Militärs in anderen Ländern sind schon davon ausgegangen, dass wenn eine Großzahl europäischer Großmächte in den Krieg involviert sind, dass das ein Abnutzungskrieg werden würde. Aber das Ausmaß des Schlachtens und des Tötens, das konnte man damals beim besten Willen nicht wissen. Und dieser Erfahrungsvorsprung von uns Nachgeborenen macht für uns das Verhalten der damaligen noch viel unverständlicher.
Ja, 4 Jahre dauerte dieser Erste Weltkrieg. Sie haben es gerade ja nochmal gesagt, fast 10 Millionen Soldaten verloren ihr Leben. Domradio, das Thema heute zum Ersten Weltkrieg. Und gleich nach den Nachrichten sprechen wir weiter mit Ihnen, nämlich mit dem Bonner Historiker Professor Dominik Geppert. Und dann über den Blick der Menschen in Deutschland auf den Krieg und welchen Einfluss er auf das Universitätsleben in Bonn hatte. Bis hierhin herzlichen Dank, Professor Geppert, nach Bonn. Der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, darum kümmern wir uns heute. Und wir sind immer noch oder die ganze Zeit verbunden mit Professor Dominik Geppert in seinem Bonner Büro. Er ist dort an der Universität Historiker für neuere Geschichte. Herr Professor Geppert, es gibt ja da dieses Bild vom Kriegsausbruch am 20. Juni 1914, fast auf den Tag jetzt vor 100 Jahren. Es zeigt deutsche Reservisten jubelnd in einem Waggon eines Zuges, der zur Westfront fährt. Außen auf dem Zug der Spruch geschrieben, auf Wiedersehen auf dem Boulevard. Herrschte wirklich Euphorie zu Kriegsbeginn? Wie war die Stimmung in der deutschen Bevölkerung, im Deutschen Reich?
Ja, diese Bilder sind Inszenierungen. Also das würde ich nun sagen, ist ganz bewusst Propaganda gewesen. Also das hat die Forschung in den letzten Jahren relativ plausibel entkräftet. Die Tatsache, dass wir nur jubelnde Soldaten und Blumen geschmückte Mädchen, die sie sozusagen am Bahnhof verabschieden sehen, ist der Tatsache geschuldet, dass das der Blick auf den Krieg war, den die jeweiligen Führungsschichten vermeiden wollten. Also sie wollten genau diese Art von Siegeszuversicht, von Begeisterung erzeugen, weil sie wussten, dass in großen Teilen der Bevölkerung die Siegeszuversicht und vor allen Dingen die Begeisterung gar nicht so groß war. Sie ist regional und sozial sehr unterschiedlich verteilt gewesen. Also die Arbeiterschaft in allen beteiligten Ländern war sehr viel weniger vom Krieg begeistert, als das beispielsweise die Mittelschichten, das akademisch gebildete Bürgertum, auch die Studenten gewesen sind.
Ja, dann kommen wir doch mal auf dieses akademische Milieu und die Studenten zu sprechen. Sie sind Historiker an der Universität Bonn und forschen derzeit anlässlich des 2018 anstehenden 200. Jubiläums der Hochschule an der Geschichte eben dieser Universität Bonn. Wie wirkte sich denn der Krieg nun auf das Studenten- und Universitätsleben in Bonn aus?
Es gibt den Satz, dass das Bild an der Universität zu Kriegszeiten zunehmend von den Röcken geprägt gewesen sei, also von weiblichen Studenten und von Priesteramtskandidaten, weil das sozusagen diejenigen gewesen seien, die dann zunehmend noch übrig geblieben sind. Das ist, was die weiblichen Studierenden angeht, sicherlich richtig. Die Zahlen haben zugenommen, vor allen Dingen die relativen Zahlen, weil eben die männlichen Studierenden in großer Zahl in den Krieg gezogen sind, also gleich zu Beginn des Krieges die Hälfte der männlichen Studenten, die sich melden und dann in den Krieg gehen, und die Zahl steigt bis ins Jahr 1918 dann auf 75-80% durch die verschiedenen Fakultäten. Und was sozusagen die Bemerkung über die Priesteramtskandidaten anbetrifft, da ist sicherlich sozusagen ein Stück antikatholisches Ressentiment zu spüren, das sich in den Zahlen, die wir von den Fakultäten haben, nicht widerschlägt. Also da sieht man eigentlich durch die verschiedenen Fakultäten hindurch relativ gleichmäßig die Einbeziehung in den Kriegsdienst. Und der zweite Punkt, den man bedenken muss, ist, dass auf einmal sich das, ja, wenn Sie wollen, Einflussverhältnis zwischen Professorenschaft und Studenten etwas ändert. Aus dem bewunderten akademischen Lehrer, vielleicht war er auch nicht so bewundert, aber jedenfalls war es der akademische Lehrer, der auf der Leiter der Bildung, der Hierarchie, des Einflusses deutlich über den Studenten stand, wird in der Kriegssituation jemand, der sich stärker rechtfertigen muss dafür, was er eigentlich tut, während seine Studenten an der Front stehen, ihr Leben einsetzen und vielfach eben auch ihr Leben dann lassen an der Front. Hier merken Sie bei den Professoren unausgesprochen oder auch zum Teil unbewusst oder halbbewusst sehr stark ein Rechtfertigungs- und Kompensationsbedürfnis, was sich dann niederschlägt in verschiedenen Ersatzhandlungen. Also die Historiker, die Begründung liefern, warum das Elsass schon immer zu Deutschland gehört habe und warum der Rhein eben ein deutscher Strom und nicht Deutschlands Grenze sein sollte. Bis hin zu Richard Anschütz, einem Chemiker, der 1915 Rektor gewesen ist und seinen großen Antrittsvortrag als Rektor unter der Überschrift hält, die Bedeutung der Chemie, also seines Faches, der Chemie für den Weltkrieg und dann genau auseinandersetzt, was man als Chemiker sozusagen alles Nützliches tun kann für die Kriegsanstrengungen des Deutschen Reiches.
Domradio, das Thema, und wir blicken heute auf den Ersten Weltkrieg und sprachen gerade mit Professor Dominik Geppert. Er ist Historiker für Neue Geschichte an der Universität Bonn und derzeit forscht er da auch über die Geschichte der Universität. Vielen Dank, Herr Professor Geppert, für das Gespräch und Grüße nach Bonn. Danke. Domradio, das Thema. Mit Glanz und Glorie zogen noch die Heere der verschiedenen Nationen in den Ersten Weltkrieg. Von Ruhm und Ehre träumte dabei so mancher Soldat. Doch der Krieg war am Ende alles andere als glorreich und wurde zu einer Ansammlung grausamster Schlachten. Eine der bekanntesten ist die von Verdun, die im Februar 1916 begann.
Douaumont. Vom 46 Meter hohen Turm des Beinhauses der Gedenkstätte läutet heute die Siegesglocke. Ihr Klang ist weit über die Felder zu hören, auf denen einst eine der bedeutendsten und brutalsten Schlachten des Ersten Weltkriegs stattgefunden hat. Der Erste Weltkrieg tobt in Europa. Im Winter 1915 plante die deutsche oberste Heeresleitung unter Generalstabschef Erich von Falkenhayn die Operation Gericht. Das Ziel: Großbritannien soll sich aus dem Krieg zurückziehen. An Militäraktionen in Großbritannien selbst war nicht zu denken. Und so kam Falkenhayn zu der Überlegung, dass auf eine empfindliche Niederlage Frankreichs der Rückzug der britischen Streitkräfte folgen würde.
Frankreich ist in seinen Leistungen bis nahe an die Grenze des noch Erträglichen gelangt. Gelingt es, seinem Volk klar vor Augen zu führen, dass es militärisch nichts mehr zu hoffen hat, dann wird die Grenze überschritten, England sein bestes Schwert aus der Hand zu schlagen.
Als Ziel der Offensive wurde Verdun gewählt. Die Stadt an der Maas galt seit Jahrhunderten als Bollwerk gegen Eindringlinge aus dem Osten und hatte daher für die Franzosen vor allem eine hohe symbolische Bedeutung. Am 21. Februar 1916 begann der Angriff der 5. Deutschen Armee. Die Operation machte zunächst Fortschritte. Bereits 4 Tage später konnte das Fort Douaumont, die modernste französische Festungsanlage im Verteidigungsgürtel von Verdun, eingenommen werden. Im Deutschen Reich wurde die Eroberung von Douaumont als großer Sieg gefeiert. Kirchenglocken läuteten, Sonderausgaben von Tageszeitungen erschienen. In einer Sonderausgabe der Frankfurter Zeitung vom 26. Februar heißt es:
Die Märker, die mit altpreußischer Wucht den Sturm ausführten, haben eine der schönsten Waffentaten dieses Krieges vollbracht. Es lohnt sich da nicht, die Berge von Leichen zu widerlegen, die uns die hysterischen Berichte des erschreckten Gegners unablässig zuschreiben.
Im Juni des Jahres wendete sich das Blatt langsam. Wegen eines militärischen Angriffs an der Ostfront mussten deutsche Kampftruppen aus dem Gebiet von Verdun abgezogen werden. Die von den Briten geführte Schlacht an der Somme einen Monat später forderte weitere Abzüge. Im Oktober fiel das Fort Douaumont nach schweren Kämpfen wieder an Frankreich zurück. Die letzte französische Offensive endete am 20. Dezember des Jahres 1916. Die Kathedrale von Verdun stand am Ende der 300-tägigen Schlacht schwer beschädigt inmitten eines Trümmerfeldes. Wald, Dörfer, kleine Kirchen waren unter aufgewühlter, zerbombter Erde begraben. Ein beispiellos grausames Bild erhob sich über das Schlachtfeld von Verdun. 26.000 Granaten wurde von der Artillerie beider Seiten verschossen, das sind 6 Granaten pro Quadratmeter. Tausende Körper wurden zerfetzt. Unzählige französische und deutsche Soldaten wurden als vermisst gemeldet. Verdun markiert den Beginn der großen Materialschlachten des Ersten Weltkriegs. Der Historiker Hans Herzfeld resümiert:
Dieser Krieg wurde langsam total. Seine unerbittliche Härte steigerte Leidenschaft und Hass der Völker zu ungeahntem Ausmaß.
20 Jahre nach der Schlacht konnte die wiederhergestellte Kathedrale 1936 eingeweiht werden. Der Komponist Marcel Dupré schrieb eigens für diesen Anlass sein Poem Héroïque, welches das Heldentum der französischen Soldaten zum Ausdruck bringen sollte. Aussöhnung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Vielmehr nutzten Frankreich und Deutschland die Schlacht um Verdun als Munition gegeneinander. Erst spätere Generationen näherten sich langsam an. 1963 unterschrieben Kanzler Konrad Adenauer und General Charles de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. 1984 erlangte Verdun neue Aktualität und wurde ein wichtiger Baustein zur deutsch-französischen Freundschaft. Damals besuchten François Mitterrand und Helmut Kohl Verdun gemeinsam. Angesichts der menschlichen Tragödie hielten die beiden Staatsmänner sich bei der Hand. Minutenlang. Dieses Bild ging um die Welt. Die Höhen von Verdun sind mittlerweile eine begehbare Gedenkstätte. Eine neue Pilgerstätte der Bischofsstadt Verdun. Ganz im Sinne des christlichen Grundgedankens der Aussöhnung.
Ja, eine der grausamsten Schlachten des 20. Jahrhunderts war die von Verdun, welche ja, sich fast durch das ganze gesamte Jahr 1916 dann auch zog. Das war ein Beitrag von Jan-Hendrik Stehns und wir schauen gleich, welche Rolle zum Beispiel auch die Musik im Ersten Weltkrieg gespielt hat und natürlich, wie sich die Kirchen verhielten. Und das machen wir alles gleich nachher in der zweiten Stunde. Und wir treffen uns dann also sozusagen jenseits des Wortes zur vollen Stunde wieder. Ich freue mich darauf und mein Name ist Stefan Bauer. Sie hören Domradio das Thema und hier geht es um den Ersten Weltkrieg, der 1914 ausgebrochen ist, also vor 100 Jahren. Was wir ja alle nachvollziehen können, ist, dass Musik vermittelt und ruft Emotionen hervor. Das wussten aber nicht nur wir, das wussten auch immer Feldherren und Kriegsminister, die Musik ganz gezielt zu Propagandazwecken eingesetzt haben. Und über das erhaltene Liedgut kann man die gezielte Kriegspropaganda analysieren. Das sagt der Leiter des Zentrums für populäre Kultur und Musik der Universität Freiburg, Dr. Michael Fischer. Wie das im Ersten Weltkrieg funktioniert hat, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Ich grüße Sie, Herr Dr. Fischer.
Wunderschönen guten Tag, Herr Bauer.
Ja, welche Rolle spielte denn nun die Musik im Ersten Weltkrieg?
Es ist ganz bezeichnend, dass gerade Lieder, also einfache Formen, genutzt wurden, um nationale Propaganda zu befördern. Und zwar sozusagen über alle Kanäle. Da wurden Operettenschlagern genutzt und auch Postkarten vertrieben. Da wurden religiöse Lieder benutzt. Und die alle standen in diesem nationalen bellizistischen Kontext. Natürlich gab es viele Vaterlandslieder, Soldatenlieder, aber das kann man sich ja ohnehin denken.
Ihrer Forschungseinrichtung, der liegen etwa 14.000 Kriegsgedichte aus Zeitungen vor, sowie nochmal rund 3.000 Lieder. Was lässt sich denn hinsichtlich der Kriegspropaganda aus so einem Fundus erschließen eigentlich?
Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Also bei den Liedern funktioniert es ein bisschen anders wie bei den Gedichten. Die Gedichte wurden in Zeitungen publiziert. Das heißt, die hatten dann gleich so einen offiziösen Rang, denn die mussten ja einen gewissen Filter, also eine Redaktion passieren. Und da ist natürlich die Propaganda deutlicher. Bei den Liedern ist es sehr different. Da gibt es natürlich auch Dinge, die man in der Zeitung nie geschrieben hätte, als Erotika und Humoristika. Das ist ganz verschieden.
Auch Kirchenlieder spielen natürlich bei der Propaganda eine nicht zu unterschätzende Rolle. Welche religiöse Dimension hatte der Erste Weltkrieg?
Die Religion spielte im Ersten Weltkrieg eine ganz große, eine ganz prominente Rolle als Legitimationsideologie. Also diese Gott mit uns Metaphern, die Deutschen vollziehen das Weltgericht. Also auf einer ganz breiten Ebene, der Gott hat dem Kaiser das Schwert in die Hand gedrückt. Das diente also zur Legitimation des Krieges und da wurden alle Medien bedient, also die Kriegspredigt, Postkarten mit religiösen Botschaften und eben auch die Lieder.
Vor allem waren es aber auch evangelische Choräle, die kriegerisch missbraucht wurden, kein dezidiert katholisches Lied. Welche Erklärung könnte es da aus Ihrer Sicht für geben?
Ja, zunächst mal ist der Befund sehr auffallend. Das heißt aber keinesfalls, dass die katholische Kirche sich nicht an der religiösen Kriegspropaganda beteiligt hätte. Das Gegenteil war der Fall. Da haben sich die Großkirchen nicht unterschieden. Aber Lied, Choral war offensichtlich so in dem Protestantismus verknüpft, dass man katholischerseits auf diese Idee gar nicht kam. Möglicherweise spielten auch eine gewisse Liedtradition eine Rolle. Man könnte ja an Lieder denken, wie ein Haus voll Glorie schauet, also Kulturkampfzeit. Und das hat sich eben viel weniger geeignet von seinem Hintergrund her und seiner Ekklesiologie als Luthers Ein feste Burg ist unser Gott mit dieser doch martialischen Metaphorik, die bei Luther freilich auf den Teufel und seine Mächte gemünzt war und natürlich nicht auf England und Frankreich.
Nun ist es ja so, dass bis heute Kriegsparteien auf Musik zu Propagandazwecken setzen, auch auf religiöse Musik. Ist denn da eine gewisse Weiterentwicklung im Vergleich zu vor 100 Jahren zu sehen?
Ja, also gerade interessant ist natürlich dann nochmal das Thema Religion, dass wir ja heute nicht nur im Bereich des Islam eingesetzt wird zu Propagandazwecken, sondern natürlich auch quasi auf der Gegenseite oder in zivilreligiösen Formen, im US-amerikanischen Golfkrieg beispielsweise.
Das sagt Dr. Michael Fischer, Leiter des Zentrums für populäre Kultur und Musik der Universität Freiburg. Mit ihm sprach ich über die Bedeutung der Musik zu propagandistischen Zwecken im Ersten Weltkrieg, denn das ist unser Thema an diesem Mittwoch. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Fischer. Was hat die Kirche eigentlich mit dem Krieg zu tun? Da möchte man zunächst eigentlich sagen, gar nichts, denn das Christentum ist eine Religion, die für Gewaltlosigkeit steht. Und doch hat die katholische Kirche in Deutschland im Ersten Weltkrieg, um den es in dieser Sendung geht, eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, indem sie den deutschen Nationalismus und die Kriegseuphorie massiv unterstützt hat. Vor genau 100 Jahren begann dieser Erste Weltkrieg. Welche Rolle hat die Kirche in Deutschland da eigentlich gespielt? Das fragt sich der Theologe Martin Letzel. Die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg zwischen Nationalismus und Friedenswillen, so heißt sein soeben erschienenes Buch. Und Johannes Schröer hat den Autor getroffen und beginnt in seinem Beitrag mit einem Zitat aus der Rede von Kaiser Wilhelm 1914.
Nun empfehle ich euch Gott. Jetzt geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für unser braves Heer.
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Sagt das am 31. Juli 1914 am Fenster des Berliner Schlosses. Der Erste Weltkrieg beginnt mit dem Aufruf des Kaisers, dem die Kirchen gerne folgen. Der Publizist und Theologe Martin Letzel sagt, die deutsche katholische Kirche war 1914 euphorisch national und kaisertreu.
Die historische Begründung ist, dass man wenig Selbstbewusstsein hatte und jetzt zeigen konnte, auch wir stehen selbstbewusst zu dieser deutschen Nation, zum Kaiser, zum evangelischen Kaiser, das muss man ja noch dazu sagen. Und wir zeigen jetzt auch, was wir beitragen können für Deutschland.
Die katholische Kirche wollte dabei sein. Sie wollte dazugehören, auch weil sie 40 Jahre vorher im Kulturkampf vom preußischen Staat heftig attackiert wurde. Rom und nicht Preußen gebe hier den Ton an, hieß es. Also seien Katholiken keine richtigen Deutschen. Und jetzt, 1914, konnten sie sich als preußisch-national als deutsch beweisen. Besonders das Episkopat, die Bischöfe, fühlten sich dem Kaiser eng verbunden.
Teilweise wurden die ja sogar geadelt, wenn sie Bischöfe wurden. Das schmeichelte schon der eigenen Eitelkeit und dann gab es viele Bischöfe, die dann auch Zugang zum Kaiserhaus hatten.
Die Unterstützung des preußischen Kaisers im Ersten Weltkrieg wurde von der deutschen katholischen Kirche auch theologisch untermauert. Die alte Lehre vom gerechten Krieg wurde hier zitiert. Man übernahm die Begründung des Kaiserreichs, Deutschland müsse sich verteidigen, das sei eine theologische Notwendigkeit. Also schickte die Kirche über 1000 Feldpriester als Militärseelsorger an die Front. Und nicht nur das.
Es gab auch Priester und auch Priesteramtskandidaten, die als Soldaten im Feld standen. Und man bekam im Laufe des Krieges dann schon Angst auf Seiten der Kirchen, dass der Priesternachwuchs nicht mehr gesichert sei.
Der Papst, konkret hier Benedikt XV., setzte sich gegen nationale Interessen als Diplomat ein und er versuchte, über Verhandlungen Frieden zu erreichen. Dabei bekam der Papst von der deutschen katholischen Kirche kaum Unterstützung.
Man war in der Tat in einer Zwickmühle, man hat den Papst aber nicht unterstützt. Also man hat wirklich in den Vordergrund gestellt, wir sind gute Deutsche. Natürlich, der Papst war aus theologischen Gründen wichtig, aber da hat man die politische Frage davon abgesetzt.
Ein Beispiel dafür, Deutschland besetzt das katholische und neutrale Belgien und kein deutscher Bischof kritisiert das. Ganz im Gegenteil.
Man hat eher noch den belgischen Primas kritisiert, der dagegen protestiert hat. Da war man in einem klaren Dissens mit dem Papst, der die Besetzung Belgiens bis zum Schluss aufs Schärfste verurteilt hat.
Martin Letzel zeigt in seinem aufschlussreichen Buch auf, dass die deutsche katholische Kirche sich im Ersten Weltkrieg nicht mit Ruhm bekleckert hat. Nach dem Krieg, so sagt Martin Letzel aber auch, habe es für die katholische Kirche einen neuen Aufbruch gegeben. Mit dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches begann auch ein Zusammenbruch des monarchistisch-hierarchischen Systems in der deutschen Kirche damals.
In der Kirche wurde die Bedeutung des Laien jetzt neu betont. Es entstand die katholische Jugendbewegung, die Pfadfinderbewegung, die ganzen Laienbewegungen, die bekamen jetzt Auftrieb parallel zur Demokratisierung der Gesellschaft. Und sein Höhepunkt fand das dann in den Dekreten des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Martin Letzel sagt das, die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg zwischen Nationalismus und Friedenswillen, so heißt sein Buch über die Rolle der Kirche im Ersten Weltkrieg. Und gleich nach den Nachrichten sprechen wir mit dem Kirchenhistoriker Norbert Trippen über die Rolle der Christen im Ersten Weltkrieg. Das ist nämlich das Thema an diesem Mittwoch. Domradio, das Thema an diesem Mittwoch. Ja, Krieg und Religion, das wissen wir, sind, kann man vielleicht sagen, leider, aber sie sind eng miteinander verbunden. Nicht selten spielt bei Feldzügen, militärischen Auseinandersetzungen der Streit um den rechten Glauben eine große und wichtige Rolle. Wie stark religiös der Erste Weltkrieg gewesen ist, da haben wir zum Teil auch schon was zu gehört und auch welche Rolle die Kirche in diesem Krieg gespielt haben. Aber wir wollen noch mal grundsätzlicher an das Thema ran und das machen wir jetzt mit dem emeritierten Kölner Domkapitular und Kirchenhistoriker Professor Norbert Trippen. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Trippen.
Guten Tag.
Ja, der 30-jährige Krieg, die Kreuzzüge und die Türkenkriege, überall spielten religiöse Motive eine große Rolle. Wie war das jetzt im Ersten Weltkrieg?
Im Ersten Weltkrieg muss man zunächst einmal vorausschicken, dass in allen Staaten Europas der Nationalismus, also die Meinung, dass das eigene Volk der Nabel der Welt sei, dem Höhepunkt entgegenstrebte. Und davon waren die Katholiken und auch die Protestanten im jeweiligen Lande mit betroffen. Jedes Volk und jede Kirche in dem betreffenden Volk glaubte natürlich, dass die eigene Nation einen gerechten Krieg führte. Es wurde damals um diesen Begriff noch gerungen, was ist ein gerechter Krieg. Und selbstverständlich waren die deutschen Katholiken, obwohl sie sonst mit dem protestantischen Summ Episcopus der evangelischen Kirche und Kaiser und König im Streit lagen, aber sie waren klar, also die Deutschen führen einen gerechten Krieg.
Dazu passt auch die nächste Frage. Kaiser Wilhelm II. Sah sich ja noch als Kaiser von Gottes Gnaden. Spielte das in seiner Funktion als Feldherr auch eine Rolle?
Von Gottes Gnaden, das war eine Floskel, die also in den Briefköpfen in jedem kaiserlichen Erlass stand. Also da hat er nicht viel draus gemacht. Aber er hat gelegentlich, er fühlte sich wirklich auch als oberster Bischof der evangelischen Kirche und hat auf Kriegsschiffen, er war ja ein Flottenfan, hat er auf Kriegsschiffen einen evangelischen Gottesdienst gehalten und gepredigt. Also er fühlte sich schon irgendwie mit der Kirche, evangelischen Kirche verbunden, aber das hatte keine interkonfessionellen Spannungen oder Schwierigkeiten mehr zur Folge.
Frage ich nochmal nach, Wilhelm war ja, wie Sie schon sagen, ein protestantischer Herrscher mit also dann ja gemischt konfessionellen Untertanen. Mhm. Wie verhielt es sich speziell im Deutschen Reich mit der Treue zu Kaiser und Vaterland bei Katholiken und Protestanten?
Da gibt es einen tiefen Einschnitt. Also zunächst mal war eine große Reserve von evangelischer Seite gegenüber den Katholiken, die also dumm und unsauber und eigentlich nur für niedere Dienste zu gebrauchen waren. Das hat sich aber dann, die Preußen haben sich zweimal gerade hier in Köln die Zähne ausgestoßen an der katholischen Kirche. Und nach dem Kulturkampf haben also die Katholiken das Bestreben gehabt, den Vorwurf Bismarcks, sie seien vaterlandslose Gesellen, auszuräumen. Also mein Vater und meine Mutter, 1897, 1891 geboren, hießen Wilhelm und Wilhelmine. Die Großeltern hießen noch Anton und Antonie. Und mein Vater hat sich 1914 mit 17 Jahren freiwillig zum Militär gemeldet. Also der dieselbe Kriegsbegeisterung auf katholischer Seite wie auf evangelischer. Und da war er ein schmächtiger Jüngling von 17 Jahren. Und bei der Musterung haben sie ihm gesagt, Junge, geh erstmal dich ordentlich Butterbrote essen, damit du die nötige Statur bekommst. Und erst 1917 ist er nach Russland eingezogen worden. Und da war dann im Ersten Weltkrieg erstmals in Russland im Krieg.
Also war er dann nicht mehr so schmächtig, sondern...
Also wie gesagt, die Katholiken unterschieden sich in der Kriegseinstellung, nicht von der übrigen Bevölkerung. Mhm.
War diese Situation eigentlich eine, die es so nur im Deutschen Reich gab, oder war das in anderen europäischen Ländern, die am Krieg beteiligt waren, ähnlich?
Das war zum Teil noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass in Frankreich 1905 eine absolute Trennung von Kirche und Staat, die bis heute in Frankreich gilt, durchgesetzt wurde unter großen Konflikten mit der Kirche. Aber in der Kriegssituation hat ein französischer Kirchenhistoriker Baudrillard ein Buch geschrieben, La guerre allemande et le catholicisme. Also er hat darin vorgeworfen, 1915, dass die Deutschen einen Krieg führten, um das Christentum und die katholische Kirche zu vernichten. Und das hat natürlich entsprechende Proteste ausgelöst. Das war ein Problem, das in allen Nationen ähnlich lag.
Und wie es sich speziell mit der katholischen Kirche in Deutschland verhielt, darüber sprechen wir gleich. Hier bei uns im Domradio das Thema. Heute geht es um den Ersten Weltkrieg und die Rolle von Religion und Kirche. Domradio das Thema. Heute geht es um den Ersten Weltkrieg und die Bedeutung von Kirche und Religion in diesem Ereignis. Christen und Kirchen gelten heute eher ja als Friedensbotschafter, denn als Kriegstreiber. Das war allerdings nicht immer so. Das haben wir eben schon von unserem Gast gehört. Das ist Professor Norbert Trippen, den ich nochmal hier herzlich begrüße. Ja. Benedikt XV., der damalige Papst, wird auch immer wieder als Friedenspapst ja genannt, weil er engagierte sich gegen den Ersten Weltkrieg, er ist engagiert aufgetreten. Wie zeigt sich dieses Auftreten des Papstes damals?
Also am Anfang des Ersten Weltkrieges stand der Papst vor der Situation, dass es Katholiken auf beiden Seiten der Front gab. Bei den Alliierten im Westen doppelt so viel wie als bei den überwiegend protestantischen Deutschen. Und wenn er Partei ergriffen hätte für eine der beiden Parteien, wäre das ins Auge gegangen. Also hat er sich zu einer strikten Neutralität entschlossen, die hat er erstmals durchbrochen, als er Italien vor dem Eintritt in den Krieg, als durch eine Kriegserklärung an die Mittelmächte 1915, also das zu verhindern suchte, im Sinne vor allen Dingen aber auch seiner eigenen Position. Es war die Frage, ob der Papst in Rom bleiben könnte, wenn also Italien in den Krieg einträte. Aber der entscheidende Punkt war, nachdem eine Kriegsmüdigkeit eingetreten war und viele Millionen Toten in einem Stellungskrieg bei Verdun und die andere Front war in Ypern, in Flandern, war eine Kriegsmüdigkeit eingetreten. Es gab gewisse Anzeichen, dass also auf beiden Seiten vielleicht der Versuch einer Vermittlung etwas bringen könnte. Und da hat also Benedikt der 15. am 1. August 1917 eine Initiative gestartet, deren ausführendes Organ der Nuntius in München Eugenio Pacelli, der spätere Pius der 12. war. Und dieser Versuch, das ist, kann man jetzt heute beobachten, in der Ukraine ist überall dasselbe, dann werden von beiden Seiten Bedingungen für eine Friedensinitiative aufgestellt, die nicht erfüllbar sind. Damals ging es um den Status von Belgien bei einer Verständigung. Belgien war ja von den Deutschen überrannt worden und das war also, das sah man ein, dass das nicht in Ordnung war. Aber das wollte man natürlich von deutscher Seite nicht zugeben. Kurzum, diese Initiative ist gescheitert und wenn Pius XII. Sich noch strikter im Zweiten Weltkrieg an die Neutralität gehalten hat und zum Ärger der heutigen Zeitgenossen nicht protestierend und demonstrierend in das Kriegsgeschehen eingegriffen hat, dann waren das seine Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg mit der Friedensinitiative Pius XI. Gemacht hat.
Ja, wenn der Papst heute etwas in so einer Deutlichkeit versucht, wie es damals Benedikt der 15. gemacht hat, dann hat das eigentlich Gewicht. Wir haben eben in einem Beitrag schon gehört vom Theologen Martin Letzel, dass hier der deutsche Episkopat nicht besonders erfreut war und sich nicht großartig an diese Friedensinitiative des Papstes gehangen hat. Aber wie war denn da speziell die Situation im Erzbistum Köln? Mit den Preußen sind die Rheinländer ja eigentlich nie so richtig warm geworden.
Aber der damalige Erzbischof Felix von Hartmann, er bildete sich auf sein Adelsprädikat sehr viel ein. Er war ein spezieller Freund des Kaisers und er hat 1916, als schon Millionen Tote auf den Gräberfeldern von Verdun und von Ypern in Flandern lagen, hat er demonstrativ, obwohl er nicht Militärbischof war, eine Reise zu pompösen Feldgottesdiensten nach Flandern und gemacht und ist in belgische und französische Kathedralen, zum Beispiel Laon, pompös eingezogen durch ein Spalier deutscher Soldaten, in der Kappa Magna, 7 Meter lange Moiré-Seide, darüber ein Hermelinkragen. Und die armen Soldaten, die da schlotternd standen, wussten, dass 20 Kilometer in ihrem Rücken Gräberfelder lagen, auf denen sie vielleicht in 14 Tagen auch liegen würden. Die werden sich sehr gefreut haben. Also, und dann war hinterher ein Festessen mit den Generälen und ein Gespräch mit dem Kaiser, der zum Teil an diesen Feldgottesdiensten teilgenommen hat. Also von Hartmann war eine sehr problematische Figur im Ersten Weltkrieg. Und als der Krieg vorbei war, haben vor allen Dingen die Franzosen seine Abberufung von Köln gefordert.
Noch 40 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg galten die Katholiken in Deutschland ja noch als ultramontan und wenig vaterländisch gesinnt. Wäre diese Einstellung im Nachhinein nicht auch im Ersten Weltkrieg die heilsamere Einstellung gewesen?
Das war gar nicht denkbar und nicht möglich. Also das war für die Katholiken ja ein Trauma, dass sie in die Ecke gestellt waren im ganzen 19. Jahrhundert, dass sie Bürger zweiter Klasse in Preußen und in Deutschland waren. Und sie hatten jetzt endlich den Anschluss, sie suchten den Anschluss zu finden an das normale, nationale, auch kulturelle Geschehen, aus ihrem Ghetto herauszukommen. Und das hätte sie in der damaligen Stimmung, wir leben ja immer in einer allgemein ein Mainstream, damals genauso wie heute, das hätten sie nicht verkraftet.
Aber die Botschaft des Evangeliums ist ja eigentlich immer über alle Zeiten gleich. Wie haben die das denn theologisch für sich eigentlich
untergebracht? Das kann ich Ihnen wohl sagen. Es gab damals einen jungen Bischof von Speyer, Michael von Faulhaber. Er war später Erzbischof von München und Kardinal und hat 1937 an der Enzyklika gegen den Nationalsozialismus mitgearbeitet. Aber damals hat er gesagt, er hat ein Buch geschrieben, dass der Krieg im Lichte des Evangeliums, als neutestamentlicher Exeget, versuchte er zu sagen, also der Erste Weltkrieg wäre das Musterbeispiel eines gerechtfertigten Krieges. Und nach der Schlacht von Sarajevo könnte man den Krieg nur als eine Rechtstat bezeichnen. Dann hat er das 1932 aber eingesehen und hat gesagt, er hätte sich geirrt, angesichts der Dimensionen, die das im Ersten Weltkrieg genommen hätte, könnte er zu diesen Aussagen nicht mehr stehen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wie das also damals gewesen ist.
Ja, das ist sicherlich ein gutes Einzelbeispiel, aber es stellt sich natürlich die Frage, Wir wissen, wie dieser Erste Weltkrieg geendet ist, in welcher Katastrophe, und es war ja im Grunde nur ein Krieg vor dem nächsten. Hat es denn jetzt in der Gesamtkirche, also jetzt mal außer so einer Einzelperson wie Kardinal Michael von Faulhaber, hat es in der Kirche nach dieser Katastrophe des Ersten Weltkrieges so eine Art Lernprozess gegeben?
Den hat es ganz sicher gegeben. Die katholische Kirche hat das Kriegsende eigentlich besser bewältigt als die evangelische. Die Katholiken, das katholische Zentrum, war mit der SPD zusammen in preußischer Zeit regierungsunwürdig gewesen. Also ein Jurist, der ordentliche Staatsexamina gemacht hatte, konnte nicht einmal Regierungsrat werden, geschweige denn irgendwo Minister in einem Kabinett. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben SPD und Zentrum sämtliche Regierungen der Weimarer Republik gestellt. Also die Katholiken waren hoffähig geworden. Es gab, das ist die Zeit gewesen, wo Romano Guardini und Pacelli in Berlin saßen. Der Vatikan-Nunzius saß nicht mehr in München, sondern dann in Berlin. Und haben sich eigentlich mit der Demokratie sehr arrangiert. Das führte zu der Groteske, dass Kardinal Faulhaber beim Katholikentag in München 1922 die Rückkehr zur Monarchie forderte. Und der Präsident des Katholikentages, der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, sagte: Quod non, wir sind froh, dass wir die Demokratie haben. Während auf evangelischer Seite war es so, dass die evangelische Kirche ihren obersten Bischof, den Kaiser, verloren hatte und in gewisser Weise orientierungslos war. Und von daher waren die sehr viel anfälliger für nationalistische Entwicklungen und Tendenzen bis hin zu den deutschen Christen in der nationalsozialistischen Zeit.
Das sagt der emeritierte Kölner Domkapitular und natürlich versierte Kirchenhistoriker Norbert Trippen. Mit ihm sprachen wir über die Rolle der Kirchen, insbesondere der katholischen, im Ersten Weltkrieg. Herzlichen Dank, Herr Professor Trippen, dass Sie bei uns waren und uns ja wieder mal kenntnisreich informiert haben. Dankeschön. Ja. Und wir sind jetzt auch schon insgesamt am Schluss unserer Sendung rund um das Thema der Erste Weltkrieg. Hoffen, dass Sie einige Informationen davon mitnehmen konnten. Ja, bleiben Sie uns einfach treu, hören Sie weiter das Domradio, am besten den ganzen Tag und auch am Abend die ganze Nacht, wie auch immer. Ich bin Stefan Bauer. Und sagt Tschüss.